Sie hat sich durchgesetzt, wo andere scheitern. Mit hartem Training, Ausdauer und Leidenschaft fürs Offroad-Fahren hat sich JS Habegger einen Platz im deutschen Team der BMW GS Trophy 2026 erkämpft. Diesen Podcast Nummer 288 haben wir auf der Messe Motorräder Dortmund aufgenommen, auf der Adventure and Travel Stage. Also hört gut zu, wenn Jazz vom Motorradfahren in Namibia spricht, von einem dramatischen Sturz in Albanien und von einer Operation am Herzen.
Pegaso Reise. Expeditionen mit den Ohren.
Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und spreche heute mit Jazz Habegger über die GS Trophy und deine Motorradreiseerfahrung. Herzlich willkommen, Jazz. Schön, dass
Dankeschön.
Du da bist.
Ich freue mich.
Jo, du musst vielleicht erstmal erklären, was ist eigentlich die GS Trophy, weil das ist ja so ein Wettbewerb, wo man Motorrad fährt, und zwar ziemlich krass, ziemlich Offroad, und das ist eine ganz anspruchsvolle Geschichte.
Ja, die GS Trophy, also von der BMW oder aus der BMW-Welt geschaffen, gibt es mittlerweile seit sehr vielen Jahren, ist glaube ich die 9. oder 10. Zunächst immer eigentlich nur mit Herren, wie das oft in solchen Bereichen ist. Die Damen sind sehr spät dazugekommen. Und ich gehöre jetzt im Prinzip zu dem Team, was, glaube ich, das dritte Mal ein Damenteam auch hat. Das heißt, wir sind drei Herren und zwei Damen. Die Bella ist noch sonst dabei. Die GS Trophy ist ein Offroad-Wettbewerb. Frag gerne.
Und das heißt, das sind alles deutsche Teams? Weil es ist ja auch ein internationales Event. Ne?
Genau, es ist ein internationales Event. Ich trete für Deutschland an. Das heißt, es ist auch Korea, Japan dabei, Australien, also ganz unterschiedliche Länder und Regionen.
Mhm. Sogar die Ukraine habe ich gelesen.
Ja, tatsächlich. Fand ich auch interessant. Ja.
Und es sind Herrenteams und Damenteams, also auch aus den verschiedenen Ländern.
Genau, richtig. Also nicht jedes Land hat ein Damenteam. Also es scheitert häufig schon an den Anmeldungen bei den Damenteams. Der Offroad-Bereich ist bei den Damen noch nicht ganz so ausgeprägt. Aber es sind, glaube ich, 9 Teams bei den Damen. Bei den Herren ist ein bisschen mehr. Also kann sein, dass ich jetzt in den Zahlen nicht ganz so richtig liege, aber...
Okay, wir brauchen mehr Damen, die Offroad fahren.
Genau, auf jeden Fall.
Was muss man tun oder wie bist du da reingekommen?
Man darf sich dafür anmelden, das heißt, es ist ein Bewerbungsverfahren. Also ich habe ein Video gedreht, habe das zusammengeschnitten und habe das eingereicht. Dann hat man das Vergnügen, dass man eine Runde weiterkommt und darf dann am Qualifier teilnehmen.
Man bewirbt sich also wirklich mit einem Video. Man muss sich selber filmen, wie man Offroad Motorrad fährt und zeigen, wie gut man fährt, und dann kommt man vielleicht rein.
Genau, richtig. Also in der Regel 5 Fahrübungen. Das hat sich über die Jahre auch immer mal ein bisschen verändert oder angepasst. Englischsprachig auch einmal präsentieren, weil wir natürlich in Rumänien auch international unterwegs sind. Und dann wird es eingereicht und dann wird man quasi bewertet und hat das Glück oder auch nicht. Und ich hatte es.
Okay, du bist mit dabei. Und dann qualifiziert ihr euch, um eben halt in dem deutschen Team mitzumachen. Und dann gibt's irgendwann das große internationale Treffen, der Wettbewerb in Rumänien, sagst du schon. Da kommen dann die internationalen Teams zusammen. Und dann habt ihr verschiedene Aufgaben, die ihr da lösen müsst. Wie sieht das aus?
Gar nicht mal nur fahren. Also da ist wirklich alles dabei. Einmal natürlich auch das Thema Team. Da gibt Geschicklichkeitsübungen. Wir haben zum Beispiel im Qualifier war das schon teilweise sehr ähnlich. Wir haben addiert, subtrahiert beim Fahren. Wir haben einen Jeep gezogen.
Mathe.
Ja. Und das ist tatsächlich auch interessant. Fahre mal Motorrad Offroad, bergauf, bergab und summiere minus 428 plus 27 minus 3. Also, wo du dann irgendwann auch nur noch Matsche im Kopf bist. Im wahrsten Sinne des Wortes in der Matsche.
Matsche unterm Motorrad und Matsche im Kopf.
Ja.
Gott. Okay. Und das wird dann das große Event im September in Rumänien sein.
Genau, Mitte September ist es dann, ja. Und da ist dann alles dabei tatsächlich. Also, ein bisschen navigieren, ein bisschen Teamgefüge, kleine Fahrübungen, enges Fahren.
Ja, genau. Beschreib mal die Fahrübungen, die du machen musstest, um überhaupt ins deutsche Team zu kommen.
Wir hatten einen Parcours im Finale mit Slalomfahren über dicken Steinen. Wir sind durch ein Kiesbett gefahren, wo wir Slalom drin fahren mussten. Also jeder, der ein Gefühl für eine dicke Maschine hat, 250 Kilo über ein Kiesbett Slalom zu führen, ist schon irgendwie eine Herausforderung. Muss man ein gutes Gefühl fürs Motorrad haben. Einen Trailstop, 2 Sekunden mit dem Rad vorne auf einem Hügel stehen bleiben im Abhang. Ansonsten die Hütchen, die man immer wieder im Offroad-Fahren findet, wo man wirklich viel, viel mitspielen kann, ja.
Jo, und das Ganze mit der 1200 GS, diese neue, ne?
Nee, im Qualifier noch nicht. Ich bin den ganzen Qualifier mit meiner 1250 gefahren, der R1250.
Okay. Ja.
Im Finale dann die 1300er. Und wir haben jetzt als Trainingsmaschine die R12, die es dann aber auch in Rumänien ist.
R12,
ja.
Okay, jo.
Das ist ein sehr schönes Motorrad.
Ja, das stimmt.
Ja.
Sie sieht gut aus.
Ja.
Aber kann man damit auch richtig gut technisch Offroad fahren?
Total, ja. Ist wirklich eine schöne Maschine. Ist ein schönes Mittelding irgendwie. Ist ein Boxer immer noch und die ist auch schwer, aber die hat einen schönen Schwerpunkt, mit dem man schön irgendwie auch ausbalancieren kann. Ich finde historisch auch eine schöne Maschine, ne? Also von der 80.
Ja,
Sie sieht
der alten Ur-GS sehr ähnlich.
Total schön. Ich finde das auch episch, irgendwie dabei sein zu können. Ich bin 1986 geboren. Die 80 ist, glaube ich, 85 auf den Markt gekommen. Die hat eine Geschichte. Jetzt dabei zu sein und sie dann auch fahren zu dürfen in der erneuerten Version ist schon schön.
Sehr schön. Cool. Jetzt könnte man denken, okay, wer so etwas macht, solche Qualifyings besteht, bei solchen Events mitfährt, dann bist du wahrscheinlich schon als kleines Kind irgendwie mit so einem kleinen Trial-Motorrad durch den Garten gefahren und bist dein Leben lang nichts anderes gemacht. Ist das so?
Pusteblume. Mein Papa wollte das nie. Ich gehöre zu den Mädels, wo der Papa gesagt hat, Motorradfahren, ich weiß nicht. Ich habe angefangen 2021, Pi mal Daumen, das hat sich so ein bisschen überschnitten, weil es im Winter war. Und ich bin aber direkt ins Gelände gegangen. Also ich habe mir eine 1150 gekauft und für mich ging es dann direkt Offroad los.
Moment, dein erstes Motorrad war eine 1150 GS, das größte, schwerste, monströseste Motorrad aus der BMW GS-Reihe,
die
es gab.
Ja, ich habe sie geliebt.
Wie kamst du dahin? Ich meine, eine kleine, leichte Maschine wäre doch irgendwie ein bisschen näherliegend, oder?
Keine Ahnung. Also ich bin groß. Ich bin 1,78, habe ein 90er Maß Innenbein. Ich wollte schön auf einem Motorrad sitzen, mich gut fühlen und die hat sich gut angefühlt. Da habe ich mir über Gewicht noch gar keine Gedanken gemacht. Jetzt komme ich aus dem Leistungssport, ich kriege die Dinger auch hoch. Ne? Also kriegt auch jemand, der nicht aus dem Leistungssport kommt, aber ich bin schon trainiert und es ist mir egal, ob es die 1150, 1250 ist, ich kriege die hoch. Ne? Also passt schon.
Okay, du hast den Führerschein relativ spät gemacht. Da warst du schon über 30. Und dann hast du dich auch direkt ins große Abenteuer reingeschmissen. Ne?
Ja, ich bin dann irgendwann tatsächlich mit meinem ersten Training in der Driving Area gewesen und habe die 1250 kennen und lieben gelernt. Die durfte es dann auch werden. Und die habe ich dann irgendwie eine Woche vor Albanien eine größere Reise gekriegt. Bin dann in Rosen... wo war's? In Süddeutschland habe ich die Einfahrtskontrolle gemacht. Also hatte gerade irgendwie ihre ersten 900 Kilometer runter.
Ah, eine nagelneue.
Genau.
Und du wolltest, also für dich war das schon wichtig, du wolltest nicht nur Motorrad fahren, sondern du wolltest Motorrad reisen.
Klar, ja. Jo. Also es gibt ja nichts Schöneres, als irgendwie direkt mitten in der Natur zu sein.
Natürlich.
Ja. Genau, und dann ging es Richtung Albanien, durch unterschiedliche Länder.
Direkt nach Albanien?
Ja. 7, 8 Länder durchquert, alles TED-Strecken. Ich weiß nicht, ob TED so bekannt ist. Es sind erlaubte Trail-Strecken, die man über Daten abrufen kann im Internet.
Genau, Trans-Euro-Trail.
Genau.
Also das sind ganz viele Strecken, wo man quer durch Europa Offroad oder zumindest eben halt nicht auf asphaltierten Straßen fahren kann. Die sind im Netz hinterlegt und man kann die sich aufs Navi laden und dann kann man wirklich durch Europa reisen und möglichst Autobahnen und asphaltierte Straßen vermeiden. Das hast du gemacht, direkt. Wie lange hattest du denn den Führerschein schon, als du dann gefahren bist?
Ach, noch nicht mal ein Jahr, ehrlicherweise. Also, ich finde, naiv lebt es sich gut.
Voll rein.
Ja, also,
yo.
War schon schön, ja.
Ja.
Also mit einer kleinen Herausforderung verbunden, die habe ich sehr im Vorfeld schon erzählt, auch einen Unfall gehabt in Albanien.
Oh.
Der war bitter.
Ja.
Ja.
Wie kam es zu dem Unfall?
Sagen wir mal so, man fährt dahin, wo man hinguckt. Ne? Das gilt auch beim TED. Ja, ich bin 1,5 Meter bis 2 Meter in den Abgrund gekullert, ne? Also war gar nicht so schön, war auch echt gefährlich. Also ich habe Glück gehabt, habe mich überschlagen mit meiner Maschine.
Aber erklär mal genau, was ist passiert? Wo warst du da unterwegs?
Eine Schotterstrecke runtergefahren in Albanien, mitten im Wald eigentlich, ein Waldstück, wo dann natürlich auch gar nicht so viel Verkehr ist, gar nicht so viele Menschen. Das ist ja eigentlich das, was man auch möchte, in solchen Situationen nicht. Wir sind fröhlich rumgefahren und dann habe ich einfach in den Abgrund auch geguckt und bin da reingefahren, bin ausgerutscht.
Aber du warst nicht alleine unterwegs,
nee,
oder?
Nee, wir waren zu zweit. Ja. Man hörte dann auch noch im Kommunikationsgerät so Mist, ne? Und kam dann auch direkt schon mein Partner zurück und hat sich gefragt, was macht sie da?
Ja.
Und dann hat er das Schlamassel gesehen, ja.
Okay, also du bist diesen Abhang runtergefallen, hast dich überschlagen.
Ja, genau.
Und das irgendwo im ländlichen Gebiet fernab von allem, das ist ja genau das, was man eigentlich nicht möchte, ne?
Nee, aber es ist immer wieder schön zu sehen, was für tolle Menschen es auf dieser Erde gibt.
Mhm.
Ja, also weil wirklich hilfsbereit, woher die auf einmal alle kamen, weiß ich nicht.
Ja.
Aber sie waren da.
Das heißt, es kamen Menschen, die dir geholfen haben?
Genau, richtig. Da kam ein alter Mercedes, ein Rollerfahrer, die haben sind nochmal zurückgefahren, haben Seile geholt, um die 250-Kilo-Maschine da rauszuziehen. Die haben noch einen Krankenwagen gerufen, haben uns danach noch zum Kaffee eingeladen. Ich hatte zum Glück nur 3 geprellte Rippen und ein paar blaue Flecken. Ich konnte das Motorrad auch noch weiterfahren. Ich bin das auch noch 3000 Kilometer weitergefahren.
Okay. Du bist dem
Ich bin auch noch gezeltet.
Das heißt, du bist wirklich da runtergekullert, hast dich überschlagen und konntest danach noch aufstehen und noch weiterhin Motorrad fahren.
Ja, genau, richtig. Wow. Im Sitzen hat man es nicht so gemerkt.
Ja.
Natürlich spielen dann schon Ängste auch ein Thema, aber ich kann nur empfehlen, wenn man sich mal hinlegt, und das muss ja auch, es kann ja auch nur mal ausrutschen sein, einfach wirklich schnell wieder draufsteigen, und das mache ich auch immer.
Ja, um sofort die Angst zu überwinden, dann weiterzufahren, am besten für dich weiterfahren.
Ja, genau. Und dann ging es erstmal weiter mit ein paar Schmerzen. Im Zelt wurde ich immer nach oben gedrückt, also weil ich nicht richtig selber aufsteigen konnte. Mich hochbegeben konnte. Und das hat dann irgendwie gut funktioniert. Und wir haben dann unsere Reise auch noch fortgesetzt. Und das war auch tatsächlich schön dann.
In Albanien. Das heißt, ihr wart mit dem Zelt, Schlafsack, Isomatte, alles da unterwegs.
Ja, Selbstversorger.
Ja. Cool. Sag mal, wo in Albanien wart ihr so? Oder was kannst du so empfehlen? Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in Albanien und ich war absolut begeistert.
Ich kann das gar nicht mehr, das ist eine echt gute Frage. Ich kann das gar nicht mehr so genau sagen. Wir haben uns noch relativ weit vorne aufgehalten. Ich kann die Städte nicht mehr so einzeln benennen, weil wenn man jeden Tag weiterreist, sieht man verdammt viele. Und haben relativ früh auch wieder den Heimweg eingeschlagen. Also wir waren nicht allzu lange in Albanien, vielleicht eine Woche. Ich habe für mich festgestellt, dass es nicht immer gut ist, auch wenn die Küstenstraße schön ist, Küste zu fahren, sondern eher ins Inland mehr rein.
Ja, ich denke mal, der Weg nach Albanien ist ja auch schon mal viel an der Küste entlang, wenn man das möchte, ne? So
genau,
über
richtig,
Kroatien und so.
Die Küstenstraße in Kroatien ist grandios, ne? Also jeder, der da hinfährt, sollte die mal gefahren haben. Aber Cetinje-Quelle und ein bisschen weiter ins Inland rein und der alte Flughafen, der Militärsflughafen, das sind wunderschöne Regionen, ne? Also ich finde Küste, ja, Wasser, ich kann das auch nachvollziehen, aber schön ins Landinnere, weniger Menschen, weniger Tourismus natürlich auch, ist schon irgendwie auch beeindruckend.
Ja, und vor allem da sind dann auch die Berge, wo es so wirklich rauf und runter geht. Also das hat mich so an Albanien fasziniert, diese Berglandschaften.
Ja.
Total klasse.
Genau. Also ich muss aber gestehen, neben Albanien auch Bosnien absolut unterschätzt. Montenegro traumhaft schön. Jo. Slowenien lieb ich. Also Slowenien ist, finde ich, ein schöner Hotspot. Also irgendwie die ganze Reise, man sieht so unterschiedliche Regionen, unterschiedliche Bergketten, Landschaft, Pflanzen. Es ist so abwechslungsreich. Ich habe ja schon viel gesehen, ne? Auch ohne dem Motorrad. Ich war in Japan, in Namibia mit dem Motorrad, Norwegen mit dem Motorrad hoch. Aber irgendwie hat mich die Reise den Balkan runter am meisten bewegt.
Ja. Und dann war dieser Sturz in Albanien. Du sagtest, danach haben Leute dir, euch geholfen und haben euch sogar noch auf einen Kaffee eingeladen.
Ja, mit Händen
waren
und
einfach
Füßen.
Menschen, die da waren, oder wer war das?
Ja, einfach irgendwelche Menschen, die da waren. Ich befürchte auch leicht alkoholisiert. sind da fröhlich mit ihrem Roller rumgefahren und haben uns geholfen und haben uns dann den Weg zu ihrem Haus erklärt. Und wir haben gedacht, das finden wir nie wieder. Und dann sind wir da lang und haben sie uns rausgewunken. Die konnten weder Englisch noch Deutsch. Wir haben keine gemeinsame Sprache gehabt. Und dann saßen wir da im Wohnzimmer. Die haben uns einen Mokka gekocht. Die haben uns Wasser hingestellt.
Hey.
Ein Energy Drink. die
den
Dame.
Den brauchtest du wahrscheinlich auch wieder, ne?
Den brauchte ich, glaube ich, auch wirklich.
Und du hattest gerade einen Sturz hinter dir mit geprellten Rippen,
ja,
mit
ja.
Schmerzen sitzt du da und dann wird erstmal Kaffee getrunken.
Genau, richtig, ja. Dann die Dame hat mir, das war die Frau von dem Herrn, der uns geholfen hat, die hat meine Hand lesen wollen, dann hat sie immer meine Rippe gestreichelt.
Mm.
Und wir haben irgendwie zusammengefunden und ich habe dann eine Arbeitskollegin angerufen, die Albanerin ist, damit ich einmal vernünftig sagen kann, hey, danke, so. Und sie hat das alles übersetzt, das war ganz schön.
Mit Telefonjoker
ja.
dann direkt. Sehr schön. Und dann, wie habt ihr gezeltet?
Ja.
Habt ihr da Campingplätze aufgesucht oder wie habt ihr das gemacht? War Wildcamping ein Thema für euch?
Ich muss gestehen, ich bin Wildcampen, ich kann das nachvollziehen, klingt auch romantisch, aber wenn das ein Jahresurlaub ist von 3 bis 4 Wochen, finde ich Duschen auch echt ganz schön. Ich kann das verstehen, wenn man ein Jahr unterwegs ist, dass man das auch mitnimmt. Das ist eine Kostenfrage auch und hat mit Sicherheit auch, bringt Erlebnisse mit sich, die man niemals vergessen wird, aber ich finde es schon schön, auch ein bisschen Hygiene und Erholungsfaktor dabei zu haben. Und wir haben dann schon auch Campingplätze aufgesucht. Es gibt natürlich auch immer wieder die Möglichkeiten, wir nutzen gerne Park4Night. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Nee, was ist das?
Das ist eine App, wo man auch immer mal wieder irgendwelche Winzer findet oder Bauernhöfe, die einen entweder kostenfrei oder für einen Fünfer auch auf dem Platz zelten lassen.
Ah.
Und das Schöne ist, dass die meistens ja noch einen Hofladen dabei haben.
Ja.
Und das nutzen wir dann auch schon mal gerne. Es muss nicht immer der Campingplatz sein, aber schon auch Campingplatz mit Kocher und morgens seinen Haferbrei fertig machen.
Ja, und dann direkt die gesunde Bio-Ernährung vom Bauernhof direkt.
Ja, da gibt's immer die beste Butter.
Schön. Und so seid ihr dann durch Albanien getingelt und auch nach dem Unfall konntest du auch gut weiterfahren. Ist dem Motorrad nichts passiert?
Doch, das war gut kaputt. Ja, also es war noch fahrbar, es war gut verbogen und verschoben alles. Das hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Wir waren noch mal kurz im Krankenhaus, das war aber so ein bisschen während Covid. Die wollten mich nicht röntgen lassen und ich habe dann in Deutschland eine Freundin angerufen, die Ärztin ist, habe mir ein paar Empfehlungen geholt und dann Ibuprofen und auch Atemübungen immer mal wieder im Urlaub und dann, nachdem wir zu Hause waren, noch mal röntgen lassen, weil es natürlich schon ein bisschen gefährlicher ist. So eine Rippenprellung oder ein Rippenbruch. Ah, schwierig, ne?
Wobei, man kann ja auch bei einer gebrochenen Rippe nicht viel machen, außer es aushalten.
Ja, aber wäre schon gut zu gucken, ob die Organe darunter auch noch irgendwie ganz gut funktionieren. Weil eine Lungenentzündung tatsächlich schon auch passieren kann, wenn man Rippenprellungen, Brüche hat.
Mhm.
Also schon alles ein bisschen empfindlicher.
Ja. Und musstest du das Motorrad nicht noch irgendwie reparieren, irgendwas dran machen, um dann wirklich auch weiterzufahren?
Ja, voll Kasko versichert. Es ist eine öffentliche Straße, ein TED. Ja, und ich konnte sie tatsächlich durch die Vollkaskoversicherung wieder vernünftig herstellen.
Vor Ort in Albanien?
Nee, das haben wir zu Hause dann wieder gemacht.
Ah, okay, das heißt, die Maschine war noch in einem Zustand, wo du sie nach Hause fahren konntest.
Genau, die war so noch in dem Zustand und das war auch überhaupt gar kein Problem. Also die war technisch auch fahrbar, die Reifen waren noch, also alles hat alles funktioniert, ja.
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 Okay, ich merke schon, du bist hart im Nehmen. Ne? Andere hätten vielleicht ihren Urlaub da an der Stelle abgebrochen.
Ich bin mit 2 Brüdern aufgewachsen.
Ah, okay. Und du bist eine absolute Sportlerin.
Ja, schon.
Ja.
Seitdem ich 10 bin.
Boah. Genau, und die Voraussetzung für dich, so viel Sport zu machen, also du machst ja auch Ironman und solche Geschichten, ne? Also wenn man sich dann anguckt, dass du hier diese GS-Trophy fährst, hat man schon fast den Eindruck, das passt zu dem, was du sonst eigentlich auch so anmachst. Marathon, was noch alles.
Mhm. Ja, passt absolut zu meinem Lebensstil. Meine Mutter hat sich, glaube ich, nicht gewundert, dass das jetzt irgendwie auch noch on top kommt.
Ja.
Ich brauche Bewegung, ich brauche Natur, ich brauche Freiheit, ich brauche Sport. Sport zählt natürlich irgendwie auch, also oder zahlt positiv auch in die GS-Trophy-Geschichte mit rein, weil wir ja durchaus auch schon mal hin und her gerannt sind mit Stiefeln, die Berge hoch, Motorräder gezogen, geschoben. Und das spielte mir in die Karten und ich weiß nicht, was ich irgendwie noch nicht gemacht habe. Ne? Snowboarden ist ein Thema. Ich bin als Kind Skateboard gefahren, Inliner. Und jetzt natürlich auch immer noch Triathlon und trainiere dieses Jahr nur auf eine Mitteldistanz und nächstes Jahr dann auf die Langdistanz.
Okay, Jazz, die Sportmaschine. Man würde nicht vermuten, dass du mal als kleines Kind eine Herzoperation hattest und man vielleicht hätte denken können, jetzt wirst du ein Mensch, der gar nicht so viel sich bewegen darf.
Ja, war auch ganz lange so. Also ich hatte einen Ruhepuls von 220 als Kind. Ich habe regelmäßig Medikamente bekommen. Ich wurde aus dem Sport rausgezogen auch.
Also du hattest Herzprobleme, oder?
Genau, ich hatte Herzrhythmusstörung.
Wie ist das aufgefallen?
Ja, als Baby eigentlich schon. Und die Ärzte haben immer gesagt, es verwächst sich, ein Klassiker. Und irgendwann wurde dann festgestellt, dass es irgendwie doch eher 50-50 ist und wurde dann in Hamburg operiert, 8 Stunden lang. Nach der OP war das schon so, dass man das noch gut beobachten musste. Ich lasse mich immer noch regelmäßig prüfen, natürlich mit dem Sport auch immer ein Thema, mit Herz-Muskel-Problemen, aber ich hatte nie wieder was, ja. Mhm. Also das funktioniert sehr, sehr gut.
Und seitdem machst du extrem viel Sport und forderst dein Herz auch sehr.
Ja, das gehört doch dazu.
Ja. Ist das eher gut für dein Herz, sich viel zu bewegen?
Ich glaube, grundsätzlich Bewegung ist ja immer gut irgendwie für den Körper, für die Lunge, fürs Herz, für die Muskulatur. Ich denke, dass das völlig unabhängig davon ist, ob man mal einen Herzfehler hat oder nicht. Ja, es sollte irgendwie zum Leben dazugehören. Also nicht jeder sollte Leistungssport machen, aber so ein bisschen Aktivität ist, glaube ich, für den Geist und für den Körper gut.
Das glaube ich auch. Du hast viele Reisen gemacht. Also Albanien war jetzt so eine von den Reisen, die du gemacht hast. Aber du warst auch in Namibia unterwegs und bist auch in Namibia Motorrad gefahren. Mhm. Wie kam es dazu?
Wir saßen auf dem Touratech Travel Event in Niederesch und es gab eine Reisedokumentation über Thailand. Ich weiß, die Brücke ist jetzt komisch.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Und saßen mit Freunden zusammen und haben beschlossen, wir müssen unbedingt mal ein bisschen weiter wegreisen mit dem Motorrad. Und ich weiß nicht, warum aus Thailand Namibia wurde, aber es wurde dann Namibia. Und wir haben uns tatsächlich vor Ort Motorräder geliehen, 1250 auch. Und sind dann
einmal... Also du
einmal,
mit ein paar Freunden, Freundinnen...
Genau, zu viert waren wir. Ja,
ja.
Und alle Offroad-Motorradfahrer, ein Instructor von Hechlingen auch dabei, also TWT, sind dann quer durchs Land gereist mit GPS-Daten und das war schon echt eine interessante Erfahrung, weil wir teilweise bei 40 Grad 300 Kilometer Offroad am Stück gefahren sind und jeder, der schon mal Offroad gefahren ist, 300 Kilometer ist viel.
Ja. Das ist extrem viel, weil du fährst lange, du fährst ja nicht besonders schnell. Was für Maschinen hattet ihr da?
1250, alle vier. Ah ja, ja. Okay. Also, und das ist auch total...
Bist du eigentlich schon mal jemals ein kleines Motorrad gefahren?
Nein, noch nie. Ich bin ein absolutes BMW-Kind. Also ich glaube, ich bin total richtig, wo ich gerade bin. Ich stand jetzt in München auf der Messe auf einem Trial. Hat mir super viel Spaß gemacht, aber nur die dicken Dinger, aber ich finde die richtig gut. Ich finde, mehr
schlecht.
Frauen sollten die fahren.
Ja, vielleicht nicht verkehrt. Genau, und mit so einem dicken Ding warst du dann auf diesen Gravel Roads in Namibia unterwegs.
Mhm, auch sehr sandig.
Ja, stimmt. Sand ist ja der absolute Endgegner jedes Motorradfahrers. Wie kommst du mit Sand zurecht?
Gut, also es ist eine Kopfsache am Anfang gewesen. Mhm. Wenn man die Hände gut und also eigentlich nur leicht auf dem Lenker liegen lässt und gar nicht so viel mitmacht, sondern eher sich so auf die anderen Körperteile konzentriert, dann kann man da mit einer gewissen Geschwindigkeit sehr gut mit zurechtkommen.
Mhm.
Ist aber natürlich auch gefährlich, wenn man bei 40 Grad geradeaus in Namibia über so eine Piste peitscht und irgendwann nicht mehr versteht, dass man gerade auf Sand fährt. Dann sollte
genau, und die Landschaft ist ja manchmal auch jetzt nicht so abwechslungsreich, wenn man so eine Stunde lang ins Nichts, in die Wüste guckt oder so.
Ja. Also da sollte man zwischendurch mal wirklich auch anhalten, mal wieder runtergucken, wo drauf stehe ich denn überhaupt. Weil man, wenn man mit 90 km/h sich lang macht, auch auf Sand, das tut weh und das kann auch ein bisschen gefährlicher werden. Traumhafte Natur. Mhm. Ich liebe das in Namibia, warst du schon mal in Namibia unterwegs? Ja. Dieses leicht rosafarbene Schleier über die Berglandschaft. Ja, der Canyon, der zweitgrößte auf der Erde ist es, glaube ich. Ne? Also,
Fish River Canyon.
Ja, genau, richtig. Ja, Fish River. Wir standen da zu viert, irgendwie komplett alleine. Du hast jedes Geräusch gehört. Es war ein Träumchen.
Ja. Ah. Habt ihr da gecampt, gezeltet?
Nee, da waren wir in der Nähe in so einer Lodge, sind da morgens irgendwie um 4 Uhr los, um den Sonnenaufgang zu sehen. Namibia, absoluter Traum. Ja. Also wirklich wunderschön.
Cool. Wie lange wart ihr in Namibia?
3 Wochen.
Ja, ach schön. Voll die Zeit ausgenutzt.
Ja, Also natürlich irgendwie auch alles mitgenommen.
Genau, was würdest du empfehlen für jemand, der nach Namibia reist?
Mit dem Motorrad.
Mit dem Motorrad, natürlich. Wie sollte man sonst nach Namibia reisen? Ich verstehe es nicht.
Das stimmt. Ja, wie sollte man sonst überhaupt reisen? Was kann ich empfehlen? Tankstellen raussuchen.
Ganz wichtig, da gibt es nicht so viele. Es gibt Strecken, sollte man nur vollgetankt fahren. Und wenn man dann nochmal, weiß ich nicht, nach 5 Kilometern nochmal eine Tankstelle sieht, war ein Tipp an mich, dann tankt nochmal voll, weil du weißt nicht, wo die nächste ist.
Ja, Tankstellen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich liebe es auch sehr, autark zu reisen, ohne mir groß Gedanken dazu zu machen und irgendwie so von Tag zu Tag. In Namibia würde ich schon empfehlen, auch sich Gedanken dazu zu machen. Internationaler Führerschein ist auch eine clevere Idee.
Ist der schon mal kontrolliert worden?
In Namibia jetzt tatsächlich glücklicherweise noch nicht. Wir waren in Vietnam, da wurde er tatsächlich kontrolliert, ab einer gewissen Größe des Motorrads auch.
Ich habe immer den internationalen Führerschein dabei. Der wurde aber noch nie kontrolliert. Einmal in Brasilien, da wussten die gar nicht, was das überhaupt für ein Ding ist. Und erst als ich dann meine Plastikkarte eben halt den Deutschen, den natürlich keiner versteht, aber der dann sehr offiziell aussieht, haben die gesagt, Führerschein, alles klar. Ne?
Internationaler Führerschein ist ja auch immer so ein Thema, weil oft wird ja auch einfach der Deutsche geduldet. Also,
ja. Weil der besser aussieht als dieses komische graue Papierdings da, was irgendwie einen Standard von 1968 hat.
Ja. Also, ich weiß auch nicht, ob man den braucht.
Ich habe ihn trotzdem immer dabei, man weiß ja nie, man will ja schon irgendwie alles korrekt
haben. Oder genug
haben.
Geld mit haben, ne?
Ja, aber dann ist doch besser, irgendwie die ordentlichen Papiere dabei zu haben.
Trinkblase, also Rucksack mit Trinkblase, super wichtig mit dem Motorrad auch in solchen Temperaturen. Viel trinken, regelmäßig Pausen machen und irgendwie auch nichts auslassen, ne? Auch wirklich mal vom Motorrad absteigen. Ich finde, oft wird der Fehler gemacht, dass man beim Motorradfahren natürlich die Landschaft wahrnimmt, die Natur, Tierwelt etc. Aber ich finde mal zwischendurch irgendwie so eine Wanderung in den Sonnenaufgang rein, ne? Ich weiß noch, Waterberg, ja, großartig, wunderschön, Plateau, kann man in einer Seelenruhe da hochwandern oder auch einfach mal tatsächlich ein bisschen Safari machen, da bin ich immer so, da habe ich eine gespaltene Meinung zu, also habe ich jetzt gemacht, muss ich nicht nochmal machen, da habe ich ein ethisches Thema auch mit, aber gehört irgendwie auch beim Reisen manchmal dazu, aber wirklich auch mal vom Motorrad absteigen. Man muss gar nicht so viel vorplanen in Namibia, was Schlafmöglichkeiten angeht. Das kann man relativ gut auch so für Tag machen. Wir haben das durchgeplant. Aber ich komme von der Reisementalität eher daher, dass ich immer so zwei, drei Stunden, wir werden langsam müde, dann können wir jetzt mal gucken. Und das hat bis jetzt in jedem Land funktioniert. Das funktioniert auch in Namibia.
Genau, weil Namibia ist Tourismus ein Thema, aber es ist einfach so ein großes Land mit so wenig Menschen, dass wenn irgendwo ein Campingplatz oder eine Unterkunft ist, dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas voll ist. Also irgendwie einen Platz findet man da immer, weil einfach wenig los ist.
Na, campen kann man da ja auch, ne? Also man muss ja nicht in die Lodge, sondern die haben ja tatsächlich sehr, sehr gute Campingplätze mit sehr gutem Essen auch, ne? Also wo man ja auch sich gut versorgen kann, auch selbst versorgen, ne? Es gibt Grillstationen. Also man hat da echt viele Möglichkeiten. Und wir haben auch echt tatsächlich viele Menschen getroffen, die auch schon ein bisschen irgendwie über dem Rentenalter hinaus sind, ne? Und das finde ich immer schön zu sehen auch, dass das nicht nur wir machen, ne? Irgendwie in unserem jugendlichen Leichtsinn, sage ich einfach mal, ne? Ein bisschen naiv durch die Weltgeschichte reisen, sondern irgendwie auch tatsächlich Menschen, die einfach auch oft ein bisschen mehr Ängste und Sorgen haben vor so Ländern. Und ich wünsche mir, dass das einfach viel mehr machen.
Ja.
Ne? Das ist echt ein schönes Ereignis.
Also Namibia, sagst du, ist auch seniorenkompatibel.
Absolut, voll, ja.
Gut. Albanien, Namibia, du hast viele Reisen gemacht, jetzt bist du eben halt in den letzten Zügen, bevor es losgeht mit der GS Trophy im September.
Mitte September,
dann in Rumänien. Jess, herzlichen Dank, dass du diese Reisegeschichten mit uns geteilt hast.
Gerne.
Ich wünsche dir alles Gute für dich, für dein Team, für euch, wenn ihr dann in Rumänien mit den anderen internationalen Teams zusammenkommt. Ich glaube, allein dieses Zusammenkommen mit unterschiedlichen Menschen aus aller Welt, die auch dieselbe Passion, diese Leidenschaft fürs Motorradreisen und Offroadfahren haben, ist wahrscheinlich schon alleine das wert, dahin zu fahren. Und alles Gute, toi 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 und gute Reise.
Dankeschön.
Herzlichen Dank nochmal an Andreas Hülsmann vom Magazin Motorradabenteuer und Tourenfahrer, die diesen Podcast auf der Bühne möglich gemacht haben. Es hat großen Spaß gemacht, auch einige von euch, Hörerinnen und Hörer, vor Ort in Dortmund zu treffen. Wir haben insgesamt 3 Interviews aufgenommen, die jetzt in den kommenden Wochen noch online gehen. Nächste Woche berichtet Frederik Fuhrmann von seiner Tour mit einer alten SR 500 durch Skandinavien. Und übernächste Woche erzählt uns Niklas Karstedt von seiner Reise nach Neuseeland mit einem Schlenker durch Afghanistan. Alle Infos zu Jazz und zur GS-Trophy findet ihr in den Shownotes und auf pegasoreise.de.
Pegasoreise.de